Dankeschön. In den letzten Wochen bin ich in meiner Bibellese über ein Buch gestolpert. Das ist eher kurz, das ist eher versteckt. Und zwar befindet sich das im Neuen Testament in der Bibel zwischen den Büchern zwischen Titus und Hebräer. Und zwar findet ihr das, in der Bibel, im Neuen Testament auf der Seite 257, wenn ihr eine Bibel euch dabei habt. Und zwar ist es das Buch Philemon. Das nimmt gerade mal eine Seite ein in der Bibel. Also im Vergleich mit den Psalmen, die wirklich mal das richtig dicker Schinken, nimmt das Buch Philemon gerade mal eine Seite ein. In meiner Bibel daheim ist sogar eine halbe. Also es ist überschaubar. Und das ist ein Buch, das wird nicht oft zitiert. Aber ich möchte euch mal die Personen vorstellen, um die es da drin geht, bevor wir dann nachher ein paar Verse daraus lesen werden. Ich habe jetzt hier die Tafel. Zum ersten Mal den Schreiber, das ist ein Brief. Und der Brief wurde geschrieben von Paulus. Er hat mehrere Briefe geschrieben. Und dann haben wir den Titel des Buchs, den Namensgeber, das ist der Adressat. Das wäre der Philemon. Philemon. So. Und dann kommt in dem Buch noch jemand vor, und zwar ist es der Onesimus. Den schreibe ich jetzt mal hier unten hin. Diese drei Leute sind so die Hauptdarsteller in diesem Buch. Und ich würde jetzt gern lesen, und zwar mal ab Vers 10. Und da steht, so bitte ich dich für meinen Sohn Onesimus, den ich gezeugt habe in der Gefangenschaft, der dir früher unnütz war, jetzt aber dir und mir sehr nützlich ist. Den sende ich dir wieder zurück und damit mein eigenes Herz. Ich wollte ihn gerne bei mir behalten, damit er mir an deiner Stadt diene, in der Gefangenschaft und um des Evangeliums willen. Aber ohne deinen Willen wollte ich nichts tun, damit ich das Gute dir nicht abgenötigt werde, sondern freiwillig geschehe. Denn vielleicht war er darum eine Zeit lang von dir getrennt, damit du ihn auf ewig wieder hättest. Nun nicht mehr als einen Sklaven, sondern als einen, der mehr ist als ein Sklave, einen geliebten Bruder. Besonders für mich, wie viel mehr aber für dich, sowohl im leiblichen Leben wie auch in dem Herrn. Wenn du mich nun für deinen Freund hältst, so nimm ihn auf wie mich selbst. Wenn er dir aber Schaden angetan hat oder etwas schuldig ist, das rechne mir an. Ich, Paulus, schreibe es mit eigener Hand, ich will's bezahlen. Ich schweige davon, dass du dich selbst mir schuldig bist. Ja, lieber Bruder, gönne mir, dass ich mich an dir freue und dem Herrn erquicke mein Herz in Christus. Im Vertrauen auf dein Gehorsam schreibe ich dir, denn ich weiß, du wirst mehr tun, als ich sage. Zugleich bereite mir die Herberge, denn ich hoffe, dass ich durch eure Gebete euch geschenkt werde. Soweit mal der Text. Der Onesimus, lernen wir aus dem Text, ist ein Sklave von Philemon. Es war ein Arbeiter auf seinen Ländereien. Wir wissen nicht genau, was der Philemon gemacht hat und wie reich er war. Aber er hat mindestens mal diesen einen Sklaven, Onesimus, gehabt. Der ist ihm weggerannt. Man geht davon aus, der hat ihn bestohlen und ist deswegen dann mit den Sachen weggelaufen. Und ist dann nach Rom. Und in Rom hat er Paulus getroffen. Und Paulus, von ihm wissen wir viel mehr, der hat mehrere Briefe geschrieben. Er war der erste Missionar, von dem in der Bibel berichtet wird. Er hat sich zu dieser Zeit in Rom in Gefangenschaft befunden, war in Hausarrest und hat so eben versucht, dann weiter die Leute zu erreichen mit der guten Nachricht, mit der Bibel, mit der Geschichte von Jesus. Und nun hat Paulus diesen Brief geschickt an den Besitzer oder an den Herrn von Onesimus und hat ihn an seiner Stadt um Vergebung gebeten und um Freiheit für diesen Sklaven gebeten. Und das war was, das hat mich so ein bisschen stutzig gemacht oder meine Aufmerksamkeit erregt. Weil das klingt gar nicht so belanglos. Das klingt in diesem kurzen Buch, in dieser einen Seite in der Bibel, steht genau das drin, um das in der ganzen Bibel eigentlich auch geht. Da ist jemand, der um Vergebung bittet für jemanden, der selber eigentlich keine Rechte hat, der keine Chance hat, wieder akzeptiert zu werden. Und Onesimus, ein entlaufener Sklave, und der ist in der Bibel in guter Gesellschaft. Es gibt mehrere entlaufene Sklaven im übertragenen Sinne. Zum Beispiel Adam und Eva. Sie haben gesagt, ich schäme mich, also verstecke ich mich. Sie haben irgendwas getan und haben eine Scham gefühlt. Genauso wie Onesimus. Onesimus hat was genommen, das ihm nicht gehört. Und er wollte jetzt nicht seinem Herrn da begegnen und dafür gerade stehen, sondern er ist lieber weggelaufen. Oder Elia, der sagt, ich bin der Einzige, der übrig war. Also lief ich weg. Er war ein Sklave der Angst. Oder Jona zum Beispiel, der den Auftrag hatte, in eine Stadt zu gehen und die Versöhnung mit Gott zu verkündigen. Und er sagt, ich wusste, dass die Leute in Ninive umkehren würden und dass du sie aus Gnade verschonen würdest. Also habe ich versucht zu entkommen, als er ein Sklave der Eifersucht wurde. Er hat gedacht, die haben es nicht verdient. Oder Petrus, der gesagt hat, als er gefragt wurde, ob er Jesus kennt, ich kenne diesen Mann nicht. Als er versucht hat, vor seiner eigenen Identität wegzurennen. Es gibt mehrere entlaufene Sklaven und vielleicht fühlst du dich auch in der einen oder anderen Situation wie so ein entlaufener Sklave. Ich war selber auch schon in Situationen, wo ich mich so gefühlt habe, als wäre es viel einfacher wegzulaufen und ich es manchmal auch versucht habe. Aber Onesimus, er befindet sich in einer illustren Gesellschaft, eine gute Runde. Er steht nicht allein mit seinem Problem da. Das einzige Problem ist, seine Geschichte ist so kurz und wir wissen gar nicht so viel über ihn. Aber das Prinzip ist klar, er hat gegen seinen Herrn gesündigt und jetzt muss diese Geschichte wieder aufgelöst werden. Er hat es versucht durch Wegrennen. Im Prinzip ist die Geschichte von Onesimus sowas wie die Heilsgeschichte der Bibel für die Menschen des 21. Jahrhunderts. Wir haben nicht viel Zeit, das muss schnell gehen, das ist komprimiert, da ist alles drin, was wir wissen müssen. So eine Art gute Nachricht to go, so geschwind, zwischendurch alles dabei. Und wir sind die Onesimen in unserer Zeit. In einer oder anderen Form irgendwo von was weggelaufen. Und oft, ja, so wie bei mir selber, versuche ich dann dieses Weglaufen doch noch irgendwie als Fortschritt zu definieren. Und es ist ja vielleicht auch eine Art Fortschritt im wörtlichen Sinn. Aber irgendwann holt es mich dann doch wieder ein. Wir können ein nettes Zuhause haben, wir können gut erzogene Kinder haben, einen super Job, wir können einen netten Freundeskreis haben, wir fühlen uns wohl. Wir haben eine gewisse Anerkennung vielleicht auch in der Gesellschaft, in unserem Freundeskreis. Und trotzdem komme ich mir manchmal vor, als wäre ich auf der Flucht. Interessant ist auch, der Name Onesimus bedeutet eigentlich nützlich. Aber wenn wir nochmal lesen, wie Paulus ihn beschrieben hat, er hat ihn als Taugenichts beschrieben oder als unnütz. Der dir früher unnütz war, heißt da in Vers 11. Eigentlich genau das Gegenteil von seinem Namen. Wer möchte so jemand Unnützes, so ein Taugenichts, wer möchte den aufnehmen? Wer möchte mit dem am Tisch sitzen? Paulus wollte mit ihm am Tisch sitzen. Wie das oft so ist im Leben, man rennt von irgendwas weg und dann läuft man genau irgendjemand in die Arme, den man gerade so überhaupt nicht brauchen konnte. So war das auch bei Onesimus. Der ist geflüchtet, der ist nach Rom, er hat versucht, sich wahrscheinlich irgendwie am Leben zu halten, er hatte ja wahrscheinlich wenig Geld als Sklave, er hatte keine Rechte. Dazu kommt noch die Gefahr, wenn er erwischt wird und wenn irgendjemand rausfindet, dass er ein entlaufener Sklave ist, Dann wird er sofort zurückgebracht zu seinem Herrn und dort erwartet ihn auch wenig Gutes. Aber wie es so kam, läuft er dem Paulus in die Arme. Wir wissen nicht genau, wie das passiert ist, da gibt es keinen Bericht drüber. Auf jeden Fall schreibt Paulus, er nennt ihn hier seinen Sohn, den er gezeugt hat. Es ist eher so zu verstehen, dass Paulus in seiner Missionsarbeit den Onesimus getroffen hat und er ihn von Jesus erzählt hat und er so ein neugeborener Onesimus wurde, ein nützlicher Onesimus, wie wir dann später auch lesen. So wird es in anderen Übersetzungen dann geschrieben, der sich eben durch diesen Missionsdienst für Jesus entschieden hat. So, nun war das, dieser Philemon war eigentlich ein guter Mann. Das war ein Freund von Paulus, der hat ihn gekannt. Und der Philemon, das war so ein Typ, ja, so ein Extrameilen-Typ, kann man sagen. Das ist nicht zu verwechseln mit Bonusmeilen, das ist was anderes. Extrameilen, das kommt auch aus der Bibel, das Prinzip. Wenn dich einer bittet, eine Meile mit ihm zu gehen, so geh mit ihm zwei, wird da beschrieben. Und der Philemon, das war so einer. Der hat sein Haus geöffnet für eine Gemeinde in der damaligen Zeit. Er hat die Missionare unterstützt, er hat sie bei sich zu Hause aufgenommen. Auch Paulus schreibt, dass er schon dort war. Und so ein Typ Mensch war dieser Philemon. Also einer, der das Reich Gottes unterstützt, der die Missionsarbeit auch von Paulus und seinen Mitarbeitern unterstützt hat. Er ist sich für nichts zu schade, er setzt auch das Vermögen, was er hat, auch gerne ein für andere. Und soweit mal dieser Überblick über diese drei Personen. Wir werden dann nachher noch sehen, in welchem Verhältnis die zueinander stehen. Aber wir können jetzt schon mal eintragen, wir wissen auf jeden Fall, Philemon und Onesimus, das ist nicht so ein enges Verhältnis, deswegen mache ich das mal gestrichelt. Der Paulus und der Onesimus, die haben eher ein enges Verhältnis, so in beide Richtungen, das ist eigentlich auch in beide Richtungen. Der eine, der will, dass der was schafft und er versucht es dann wahrscheinlich auch, aber wenn er unnütz war, wird es oft nicht so gut gewesen sein. Genau, und Paulus und Philemon natürlich auch, das waren gute Freunde, die haben auch eine starke Verbindung. Jetzt möchte ich mal einen Blick werfen auf die Schlüsselverse, oder wie ich finde, das sind die Schlüsselverse von diesem Text, und zwar ist es in Vers 17 und Vers 18. Da schreibt Paulus, wenn du mich nun für deinen Freund hältst, so nimm ihn auf wie mich selbst. Wenn er dir aber Schaden angetan hat oder etwas schuldig ist, das rechne mir an. Ich säume das Pferd mal von hinten auf in Vers 18. Paulus übernimmt die Bürgschaft für Onesimus. Und das ist auch was, das haben wir schon mal gehört, das gibt's öfter. Mir ist zum Beispiel die Geschichte von dem barmherzigen Samariter ins Sinn gekommen, wo dieser Mann den Verletzten findet, ihn auf sein Pferd oder seinen Esel legt, ihn zu einer Herberge bringt und sagt, sorge für ihn, guck, dass er wieder gesund wird und ich zahle alles, wenn ich wieder zurückkomme. War ein Beispiel. Aber ein anderes Beispiel ist natürlich auch der Tod Jesu am Kreuz. Jesus übernimmt eine Bürgschaft für dich. Er übernimmt eine Bürgschaft für mich. Jesus ist am Kreuz für unsere Sünden gestorben und nach 3 Tagen auferstanden und hat damit eigentlich die Rechnung bezahlt. Und es ist so, als hätte Jesus einen Brief geschrieben an den Himmel, um zu sagen, ja, also wenn der Matthias sich irgendwas hat zu Schulden kommen lassen, dann rechne das mir an. Genauso wie Paulus das hier zu dem Herrn von dem Onesimus geschrieben hat, zum Philemon. Und als Jesus am Kreuz von Golgatha gestorben ist, hat er ja auch gesagt, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Er hat eine Schuld bezahlt, die ich nicht begleichen kann. Er hat eine Schuld gezahlt, damit ich zurückkommen kann zu meinem Herrn, dem ich entlaufen bin. Damit ich mit ihm versöhnt werden kann. Und 2 Dinge an Paulus, die ich ja sehr beachtenswert finde, die mir aufgefallen sind, ist erstens, durch sein Verhalten, jetzt nur durch diesen einen Brief, ganz abgesehen von dem ganzen Charakter, den wir in der Bibel kennenlernen von ihm, illustriert er, dass er die gute Nachricht durch sein Handeln verkündet. Das ist nicht einer, der sagt, ja, Philemon, du musst aber jetzt das und das. sondern er selber sagt, Philemon, es steht dir frei. Ich wünsche mir das und wenn dir irgendwas fehlt, dann komme ich dafür auf. Und das Zweite ist, dass die gute Nachricht, die er verkündet, dass er sie auch lebt. Er setzt sie um in seinem Leben. Er ist authentisch und lebt das, was er von Gott empfangen hat. Und er erinnert Philemon auch daran, dass ja eigentlich er noch viel mehr schuldig wäre. In dem Sinne zu sagen, dass Gott ihm viel mehr erlassen hat. Also kann er auch dem Onesimus seine Schuld erlassen. Und er setzt das Ganze so ein bisschen ins Verhältnis. Und in Vers 17 sagt Paulus, wenn ich also dein Freund und Bruder bin, dann nimm Onesimus auf, als würde ich zu dir kommen. Und ich habe mir überlegt, was war wohl der größte Wunsch von Onesimus? Ich meine, der ist in einer ziemlich verfahrenen Situation, weil er hat sich jetzt bekehrt und Paulus hat ihm wahrscheinlich gesagt, ja, wenn du dich jetzt bekehrt hast, dann musst du aber auch die Dinge in deinem Leben versuchen, in Ordnung zu bringen. Also das hat irgendwie Konsequenzen auf sein Leben. Und er hat gesagt, eigentlich müsstest du zurück zum Philemon. Onesimus weiß aber auch, dass ihm beim Philemon höchstwahrscheinlich die Todesstrafe erwartet. Als Dieb war damals die Todesstrafe durchaus im Ermessensspielraum. Und was hat Onesimus sich wohl am meisten gewünscht? Und ich habe mir gedacht, Onesimus, der wollte wahrscheinlich einfach nur akzeptiert werden. Und das war was, das hat er bei Paulus gefunden. Paulus hat sich mit ihm abgegeben. Der hat sich nicht gedacht, ah, das ist ein entlaufener Sklave, wenn ich mit dem gesehen werde, das ist für mich dann wieder schlecht. Ich habe schon Hausarrest, vielleicht komme ich dann wieder ins Gefängnis. Ich glaube, solche Gedanken hat sich Paulus nicht gemacht. Paulus hat sich Onesimus angenommen und er hat ihn akzeptiert. Und das ist auch irgendwas, was ich in unserer Zeit heute wieder finde. Ich möchte auch akzeptiert werden, ich möchte angenommen werden. Und ich denke, euch geht es ähnlich. Ich habe mich auf so eine kleine Expedition durch mein Leben gemacht und ich würde euch einladen, einfach auch mal so nebenher zu denken, wie das bei euch in eurem Leben war. Und zwar beginne ich mal so im Kindergarten oder im Vorschulalter. Und ich habe das auch, kann das bei meinem Sohn beobachten oder auch bei anderen kleinen Kindern. Die haben keine Probleme, sich irgendwie mit ihren Freunden gut zu verstehen. Natürlich gibt's da irgendwie Streit, wenn mal einer das Spielzeug wegnimmt und dann ist man sich böse. Aber es ist selten, dass es länger geht als 5 Minuten und plötzlich sitzen die wieder zusammen, spielen und sind die besten Freunde, als wenn nie was gewesen wäre. Sie haben keine Probleme, sich gegenseitig zu akzeptieren. Sie halten sich nicht irgendwie die Sachen vor, du hast mir jetzt gestern mein Spielzeug weggenommen, deswegen spiele ich nicht mehr mit dir. Habe ich noch nie erlebt. Und vielleicht ist auch das so einer der Gedanken, die Jesus hatte, als er gesagt hat, wir sollen werden wie die Kinder. Wir sollen uns gegenseitig akzeptieren. In Matthäus 18, Vers 3 sagt er das. Und ich finde, es zeigt so ein bisschen eine Facette der Liebe Jesu, dass sie bedingungslos ist. Jeder ist akzeptiert und jeder wird angenommen und keiner wird zurückgewiesen, keiner wird ausgegrenzt. Andererseits habe ich mich dann gefragt, was ist passiert in meinem Leben, als ich älter geworden bin? Warum beginnen wir dann plötzlich Menschen auszugrenzen? Warum werden Vergebung und Akzeptanz plötzlich zu irgendwas, das sich meine Mitmenschen erarbeiten müssen bei mir? Zum Beispiel in der weiterführenden Schule, dann gibt es schon Gruppenbildung, dann kann der eine kann überhaupt nicht mit dem anderen und versucht immer irgendwelche Intrigen zu schmieden. Wir fangen an, in Schubladen zu denken. Und es wird auch, wenn man dann die Schule fertig hat, ins Arbeitsleben geht, wird es auch nicht besser. Das bleibt, dieses Schubladendenken. Und ich merke das selber in meinem Leben, dass ich Leute manchmal in Schubladen stecke. Und ich merke auch, wenn ich bei Menschen in Schubladen gesteckt werde. Und ich merke auch, wenn ich vielleicht in einer falschen Schublade stecke. Aber ich finde, das Schwierigste, was man im Leben als Herausforderung haben kann, ist so die Schublade zu wechseln. Weil man ist da drin und man wird immer für was genommen. Ja, jeder denkt, ja, das ist der Matthias, der macht das immer so. Und egal, ob ich es anders mache, ich werde immer in dieser Schublade bleiben. Und vielleicht kennt ihr das Problem. Ich habe im Büro so unter dem Schreibtisch so einen Rollcontainer. Und jetzt ist ja so, der Arbeitsschutz schreibt vor, dass man immer nur eine Schublade gleichzeitig aufmachen darf. Die sind immer so geschützt, dass man keine zwei auf einmal aufmachen kann. Weil sonst könnte es umfallen oder man könnte sich die Finger einklemmen. Und so kommt mir das manchmal auch vor in meinem Leben, dass es schwierig ist, aus der einen Schublade rein in eine andere zu kommen, weil immer nur eine aufgeht. Und erst wenn ich die eine zu habe, kann ich die nächste aufmachen. Paulus, er hat nicht so gedacht. Er hat Onesimus nicht in eine Schublade gesteckt. In die unterste wahrscheinlich wäre für einen Onesimus jetzt angebracht gewesen unter den Umständen. Aber er hat ihn nicht da reingesteckt. Paulus leistet Fürbitte bei Philemon für Onesimus. Er bittet ihn nicht sogar, ihn nur zurückzunehmen und ihm die Schuld zu erlassen. Nein, er bittet ihn sogar, ihn als Bruder aufzunehmen. Also er bittet einen Herrn, der einen Sklaven hat, ihn auf die gleiche Ebene wie sich zu stellen in der persönlichen Beziehung. Er wird natürlich trotzdem für ihn arbeiten müssen, aber er soll die gleiche Wertschätzung erfahren. Und er nennt ihn äußerst nützlich. Also Onesimus hat eine Transformation hingelegt. Er wurde von dem Unnütz, von diesem Taugenichts, zu einem nützlichen Bruder. Und das war das, was Onesimus wollte. Onesimus wollte akzeptiert werden. Er wollte wahrgenommen werden als ein Gleichgestellter. Und wenn wir so in unsere Welt schauen, dann liegt diese Akzeptanz eigentlich fast allen Weltreligionen zugrunde. Ich kenne jetzt nicht alle Weltreligionen in dieser Tiefe, aber es geht immer darum, dass man sich diese Akzeptanz irgendwie erarbeiten möchte. Man möchte von dem Gott, den Göttern oder den höheren Mächten akzeptiert werden. Und wir haben auch irgendwie ein Verlangen nach etwas Größerem. Ich sehe zum Beispiel im Hinduismus oder Buddhismus, da wird man so oft wiedergeboren, bis man gut genug ist. Oder es gibt Kulte, die so lange irgendwelche Rituale durchführen in den USA, wie Heaven's Gate zum Beispiel, die bis hingehen zum Massenselbstmord, nur um akzeptiert zu werden von dieser höheren Gewalt. Aber wir müssen gar nicht so weit gehen. Ich sehe auch einfach, allein bei uns Christen manchmal, die sagen ja, dass man das Äußere anpassen muss, um im Inneren akzeptiert zu werden. Aber wenn ich in die Bibel schaue, und für mich ist das Einzige, was zählt, wenn ich in die Bibel schaue, dann sehe ich einen liebenden Retter, der bedingungslos alle Menschen annimmt. Der jeden bedingungslos akzeptiert, auch wenn der ein entlaufener Sklave ist, so wie Onesimus. Er wird bedingungslos akzeptiert. Und ihm steht genau das Gleiche zu, wie dem Philemon, der von seinem Vermögen viel investiert hat, oder von Paulus. Es wird jeder akzeptiert, der Jesus als seinen Retter annimmt. Der das glaubt, dass Jesus an dem Kreuz, und deswegen haben wir dieses Symbol, dass Jesus an diesem Kreuz für ihn gestorben ist. Für deine, für meine Sünden. Und was macht Onesimus annehmbar? Auf den ersten Blick eigentlich nicht viel. Er hat sich was zu Schulden kommen lassen, das war nicht okay. Das weiß er auch, dass es nicht okay war, weil sonst wäre er nicht weggelaufen. Aber was ihn annehmbar macht, in diesem Fall, ist der Brief von Paulus. Und ich habe mir so vorgestellt, wie muss das für Onesimus gewesen sein, als der Paulus hat dann Onesimus den Brief mitgegeben, wie das gewesen sein muss, diesen Brief dabei zu haben. Das war ja sowas wie eine Lebensversicherung für Onesimus. Er hat wahrscheinlich, wenn er geschlafen hat, nachts sich unter den Kopf gelegt, dass ja niemand irgendwie diesen Brief ihm wegnehmen kann. Er hat aufgepasst. Weil es ging um sein Leben letzten Endes. Onesimus hat dann diesen Brief überbracht und wir wissen nicht, wie es ausgegangen ist. Das steht hier nicht drin. Aber ich glaube, wir können uns vorstellen und wir wissen, wie die Geschichte mit Jesus ausgegangen ist. Und so ist es, der Tod Jesu ist ein Brief von ihm an Gott für uns. für dich und für mich. Und Jesus steht für uns ein. Und es geht sogar so weit, dass Gott uns nicht nur annimmt, sondern er uns sogar seine Kinder nennt. Er adoptiert uns sozusagen und wir dürfen ihn Vater nennen. Das wird eine Familienbeziehung. Paulus schreibt in dem Brief auch, dass er sich sicher ist, dass Philemon noch viel mehr tun wird, als er überhaupt von ihm erbittet. Nachdem er gesagt hat, dass falls durch den Diebstahl und die Flucht von Onesimus ihm irgendein Schaden entstanden ist, er dafür aufkommen wird, und nachdem er dafür einsteht und sagt, dass er Onesimus behandeln soll, wie er ihn behandeln würde, erinnert er ihn in Vers 21 daran, im Vertrauen auf dein Gehorsam schreibe ich dir, denn ich weiß, du wirst mehr tun, als ich sage. Und da merkt man, das waren Leute, die sich gekannt haben. Und der Paulus wusste, dass Philemon so ein Extrameilentyp ist. Dass, wenn der Paulus ihm sagt, dann geh mit mir eine Meile, dann geht Philemon einfach zwei. Das war die Einstellung, die er hatte. Er hatte das Herz am rechten Fleck. Philemon hat keine Kosten und Mühen gescheut, um Menschen von Gottes Liebe zu erzählen. Und man muss auch dazu sagen, er hat eine Hausgemeinde, wie das hier aus dem Text hervorgeht, aus den einführenden Versen am Anfang. War damals gefährlich, eine Hausgemeinde zu haben, denn die römische Besatzung, die haben das Christentum versucht zu unterdrücken und Philemon hat sein Haus da zur Verfügung gestellt. Das zeigt seine Entschlossenheit für den Glauben und seine Entschiedenheit, sich für Gott einzusetzen. Und er hat da auch in Kauf genommen, dass die Leute in seinem Umkreis, seine Nachbarn vielleicht sich gegen ihn aufbringen. Aber im Prinzip geht es bei der Extrameile darum, die Erwartungen zu übertreffen. Und das hat auch Paulus hier von Philemon in gewisser Weise erwartet. Aber ich kenne noch so einen Extrameilentyp. Und um den geht es in der ganzen Bibel. Gott ist ein Extrameilentyp. Er wird unsere Erwartungen übertreffen. Und Paulus, er schreibt noch öfter darüber, wie Gott dieser Extrameilentyp ist. In Römer 8, Vers 32 schreibt er, Gott hat seinen eigenen Sohn nicht verschont, sondern ihn für uns alle dem Tod ausgeliefert. Sollte er uns da noch etwas vorenthalten? Oder in Epheser, auch einem Brief, den Paulus geschrieben hat, 3, Vers 20, Gott aber kann viel mehr tun, als wir jemals von ihm erbitten oder uns auch nur vorstellen können. So groß ist seine Kraft, die in uns wirkt. Und ich weiß nicht, welche großartigen Dinge Gott in deinem Leben vielleicht schon getan hat oder auch noch in der Zukunft tun wird. Aber ich weiß, er wird für dich die Extrameile gehen. Und ich weiß auch, dass Gott für mich viele Extrameilen schon gegangen ist in meinem Leben. Als wäre die Vergebung von Sünde nicht schon genug, versucht Jesus, unsere Erwartungen zu übertreffen. Paulus sagt, ich weiß, du wirst mehr tun, als ich von dir erwarte, weil ich weiß, Philemon, du bist ein Typ, der die Extrameile gehen kann. Und manche von uns, die hier sitzen, wir sind nur errettet, weil Gott die Extrameile geht. Für manche geht er 2, für 3, für manche 100. Aber er wird niemals müde und sein Sprit geht nie aus. Er kann so viele extra Meilen gehen, wie du brauchst. Und zu guter Letzt schreibt Paulus in Vers 22, zugleich bereite mir die Herberge, denn ich hoffe, dass ich durch eure Gebete euch geschenkt werde. Man kann auch sagen, ich hoffe, dass eure Gebete erhört werden und ich freigelassen werde und euch besuchen kommen kann. Dann halte bitte eine Unterkunft für mich bereit. Es ist ein Bild davon, wie unsere Reise auf der Erde zu Ende gehen wird, für alle, die an Jesus glauben. Weil Jesus hat seinen Jüngern versprochen, im Haus meines Vaters gibt es viele Wohnungen. Sonst hätte ich nicht gesagt, ich gehe hin, um dort alles für euch vorzubereiten. Und wenn alles bereitet ist, werde ich kommen und euch zu mir holen, Und dann werdet ihr dort sein, wo ich bin. Jesus hat für uns an Gott einen Brief geschrieben, um unsere Sünden zu vergeben. Paulus hat dem Philemon einen Brief geschrieben, ihn daran erinnert, was Jesus für ihn getan hat, um diese Beziehung, die hier noch so zerstückelt ist, als einen durchgehenden Strich zeichnen zu können. Und im Mittelpunkt aller dieser Beziehungen steht Jesus. Die Leute in der Geschichte, die sind nicht gleich. Die stehen auch gesellschaftlich nicht auf der gleichen Ebene. Aber Jesus vereint diese drei Charaktere und sie werden alle eine brüderliche, in diesem Sinn hier eine durchgezogene Linie, eine brüderliche Beziehung haben. Und das ist das, was Jesus für uns getan hat. Wir können eine Familienbeziehung haben mit Gott. Der Weg dazu ist bereitet durch das Kreuz, an dem Jesus gestorben ist und der 3 Tage später vom Tod auferstanden ist. Aber ich finde in der Geschichte von Philemon, Paulus und Onesimus ist auch ein Gebot für uns versteckt. Denn so wie Paulus den entlaufenen Sklaven Onesimus aufgenommen hat und Philemon gebeten hat, ihn auch aufzunehmen, so sollten wir als Gemeinde die Menschen in unserer Welt aufnehmen und annehmen, akzeptieren. Das heißt auch uns in der Gemeinde untereinander zu akzeptieren. Und das fängt in der Stuhlreihe an, in der du heute sitzt. Und man wird uns, in der Bibel steht nicht, dass man uns an unserem guten Aussehen erkennen wird oder an dem, was wir an Kleidung tragen. Man wird uns nicht an unserem tollen Gemeindehaus erkennen, auch nicht an unserem tollen Garten. Man wird uns nicht daran erkennen, ob wir aus der Lutherbibel lesen oder aus der Hoffnung für alle. Oder ob hier vorne ein Klavier steht oder ein Schlagzeug. Ob wir Englisch singen oder ob wir Deutsch singen. Ob wir aus der Zionsharfe oder aus dem Feiert Jesus singen. Man wird uns nicht daran erkennen, ob wir auf Stühlen oder auf Bänken sitzen. Oder ob hier ein Kreuz steht oder kein Kreuz steht. Man wird uns nicht daran erkennen, ob unsere Uhr jetzt schon richtig eingestellt ist oder nicht. Ob wir pünktlich sind oder nicht. Es gibt ein Erkennungszeichen, von dem die Bibel spricht. Und das steht in Johannes 13, Vers 35. An eurer Liebe zueinander wird jeder erkennen, dass ihr meine Jünger seid. Und das war sowas, was die Geschichte für mich getan hat, als ich das gelesen habe. Das hat mein Blick auf das gerichtet, was wesentlich ist. Es geht nicht darum, ob jetzt einer besser spricht oder schlechter spricht, ob jemand grüne Haare hat oder blonde Haare. Oder die Form von unserer Gemeinde. Es geht darum, dass wir Liebe füreinander haben. Und das ist das Gebot, was Paulus hier mit dieser Geschichte uns, denke ich, auch mitgibt. Dass wir uns gegenseitig akzeptieren sollen. Dass wir die Liebe Gottes, die wir empfangen haben, die bedingungslos ist, dass wir die weitergeben können. Und dass wir so auch das Geschenk, das Gott für uns gegeben hat, mit seinem Sohn Jesus Christus, dass wir dieses Geschenk weitergeben können. Und Paulus schreibt es in seinem Brief an die Römer: Nehmt einander an, so wie Christus euch angenommen hat. Auf diese Weise wird Gott geehrt. Und er fordert uns raus, extra Meilentypen zu sein. Und dieses kleine, manchmal vielleicht unterschätzte oder übersprungene Buch Philemon wird ein Aufruf an uns. Umsonst haben wir es empfangen und umsonst dürfen wir es auch weitergeben. Das ist unser Auftrag und das ist das, was ich mir wünsche für uns als Gemeinde, was ich mir wünsche auch für mein Leben, dass ich das umsetzen kann. Im besten Fall kann ich das so gut umsetzen, wie Paulus das in vielen Stellen in der Bibel auch demonstriert. Und wenn wir die Welt verändern wollen, dann gibt uns Gott genügend Möglichkeiten dazu. Und wenn wir die Welt verändern wollen, dann schaffen wir das am besten durch die Liebe. Ich würde mir wünschen, dass wir das zusammen schaffen, das jeden Tag ein bisschen mehr in unserem Leben umzusetzen. Das ist das, was ich mir für mich wünsche und ich hoffe, das könnt ihr auch für euch sagen. Und dass wir die Lücken füllen, wo Menschen danach streben, angenommen zu werden. Dass sie Gottes Liebe in ihrem Leben erfahren können. Amen. Ich möchte noch beten. Vater, ich möchte dir danken, dass du alles für uns getan hast, dass du die Rechnung bezahlt hast. Ja, das, ja, obwohl ich da das niemals irgendwie aufwiegen könnte, dass ich es als Geschenk annehmen darf. Vater, ich möchte dich bitten, dass es jedem Einzelnen hier und heute klar werden darf, was es heißt, von dir geliebt zu werden, was es heißt, akzeptiert zu werden. Und lass uns als Gemeinde das praktizieren, jeden Tag. Die Liebe untereinander, dass uns Leute erkennen als deine Kinder, dass sie dich erkennen durch unser Leben. Amen.